Der Meine Emsrechte Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Meine Emsrechte Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Dennis und das sind heute meine Gäste.
Meine Emsrechte Gäste.
Der Gast zu meiner Rechten ist ein, in Anführungsstrichen, alter Bekannter, den kennen Sie schon. Das ist Florian Krüger, Leiter Mischfutter der Raiffeisen Emsrechte. Und mir gegenüber sitzt heute, und da freue ich mich ganz besonders drüber, Dr. Kramer vom Veterinäramt in Nordhorn, seit über 20 Jahren im Amt. Herr Dr. Kramer, wenn unsere Zuhörer Sie jetzt noch nicht kennen sollten, man kann ja ein bisschen was über Sie in der Presse lesen auch, was müssen wir über Sie wissen, was sollen wir über Sie wissen?
Ach, was sollen Sie über mich wissen? Ich bin ein ganz normaler Mensch und ich freue mich ehrlich darüber, als Familienmensch, Vater von 4 erwachsenen Kindern zu sein und ansonsten neben der Arbeit, nämlich die Leitung des Veterinäramtes in der schönen Grafschaft Bentheim, eben auch noch ein bisschen am Tierpark mitzuarbeiten und ansonsten ein paar Hobbys zu pflegen.
Das wäre eine meiner Fragen gewesen. Wir haben gerade im Eingang schon besprochen, dass Sie ja einen durchaus langen Arbeitstag haben immer. Sie fangen früh an und hören auch spät wieder auf. Wie sieht bei Ihnen so ein typischer Berufsalltag aus?
Der Alltag beginnt normalerweise morgens zwischen 6:30 und 7:00. Dann arbeite ich in aller Ruhe schon mal meine E-Mails runter. So zur Einschätzung, außerhalb von Krisenzeiten kriege ich am Tag so etwa 120 bis 150 E-Mails. Die schaffe ich nicht immer an jedem Tag, dann mache ich die morgens schon mal im Homeoffice weg. Gegen 9 Uhr bin ich in der Regel im Büro. Und dann mache ich so bis kurz vor Mittag dieses, hast du mal 5 Minuten Zeit? Das sind diese vielen kleinen kurzen Gespräche, die zur Abstimmung dienen. So ein Veterinäramt ist ja für eine ganz breite Palette von Aufgaben, vom Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen, Arzneimittel und vieles, vieles mehr zuständig. Und da gibt es immer mal die kleinen Abstimmungen. Da macht man nicht gleich eine große Terminanfrage, da guckt man einmal durch die Tür und schaut nach, ob ich Zeit habe. Und das ist eigentlich das Morgengeschäft. Und danach fange ich an, richtig zu arbeiten.
Bleibt Ihnen bei so viel Arbeitszeit auch, also Sie hatten gerade schon gesagt, so ein Arbeitstag endet selten vor 19 Uhr abends. Bleibt Ihnen dann noch Zeit für Hobbys? Und wenn ja, was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Was mögen Sie uns erzählen?
Ja, also ein besonderes Hobby ist seit über 30 Jahren der Tierpark in Nordhorn, dort bin ich seit dem Neustart mit in der Geschäftsführung drin und kümmere mich parallel eben auch da als zoologischer Leiter um das eine oder andere. Dann habe ich, Gott sei Dank, eine große Familie, die hier oder da immer mal mit irgendwelchen Besonderheiten auftaucht. Das ist immer sehr schön. Ich habe einen Hund, einen jungen Hund, der gerade als Jagdhund in der Ausbildung ist. Der braucht auch seine Aufmerksamkeit, deswegen verbringe ich meistens eine längere Mittagspause zu Hause, damit er auch zu seinem Recht kommt. Und ja, ansonsten gehe ich, kann der Jagdhund vermuten, noch zur Jagd und irgendwann ist die Zeit dann endlich.
Da gebe ich Ihnen durchaus recht. Jetzt sind Sie seit über 20 Jahren im Amt, haben Sie gerade erzählt. Gibt es da einen besonderen Fall in den letzten Jahren? Also im Moment ist ja wieder eine Menge los, haben wir gerade auch schon festgestellt. Gibt es denn einen ganz besonderen Fall in den letzten 20 Jahren, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Wo Sie sagen, also das war in positiver oder negativer Hinsicht ein ganz besonderer Fall?
Also ja, ich bin seit 21 Jahren jetzt tatsächlich Veterinäramtsleiter und es gibt eine Reihe von besonderen, herausragenden Ereignissen in dieser Zeit. Ein herausragendes Ereignis war mit Sicherheit das plötzliche Auftreten der afrikanischen Schweinepest. Und als wir dieses dann gerade so einigermaßen sicher im Griff hatten, und Sie haben das ja verfolgt, Sie wissen ja die ganzen Verwerfungen, die auch im Markt waren, der Schweinestau, die Tierschutzproblematiken, die damit einhergingen. Das Ganze war schon eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten, auch für das zuständige oder die zuständigen Veterinärämter. Und für uns war es dann insofern besonders, als das so gerade einigermaßen im Abklingen war, kriegten wir in einem Punktbestand noch die Geflügelpest. Und dann war gerade Geflügelpestwelle. Und sowohl im benachbarten Landkreis Emsland wie bei uns, wie auch in den Niederlanden, gab es Einschläge, die dann immer wieder mit irgendwelchen Restriktionszonen auch zu uns reinragten. Und da muss ich schon sagen, da kommt ein Amt dann irgendwann bei aller Willigkeit der Mitarbeiter auch an Grenzen. Das ist dann mal so. Und das bleibt einem schon besonders in Erinnerung, wenn Sie dann irgendwann gegen Ende des Jahres sich auf Weihnachten vorbereiten wollen und merken, Sie haben eigentlich allesamt, alle, die hier arbeiten, dann irgendwann nach dem Motto, Weihnachten ist, wenn wir nicht irgendeine Seuche bekämpfen und nicht irgendwo bis zum Hals in der Krise stecken. Das ist dann schon ein besonderes Weihnachten.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt komme, so ein bisschen außerhalb der Landwirtschaft, und wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ist jetzt, da tritt jetzt ein Fall auf, der wird ja irgendwie gemeldet werden oder wie auch immer. Was passiert dann? Was sind dann so die nächsten Schritte? Also da taucht jetzt ein Fall auf. Müssen Sie sofort reagieren oder reagiert man ab einem gewissen Zeitpunkt? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht nicht so aus der Praxis komme?
Ja, das kommt natürlich einmal auf die Krankheit an, über die wir dann gerade reden. Aber gehen wir mal von dem letzten Fall aus, den wir gerade hatten. Das ist die Geflügelpest gewesen. Die ist ja noch allen einigermaßen präsent. Wir stecken ja noch in der Krise. Da kam am Mittwoch um 17.58 Uhr, 17:58, 6 kam die Seuchenmeldung oder die Verdachtsmeldung über die Leitstelle erstmal bei uns an. Dann habe ich mit dem Kollegen aus der Praxis telefoniert, der noch im Stall war, der mir dann kurz erläutert hat, was er vorgefunden hat. Und wir sind so verblieben, er bleibt im Stall und ich schicke meine Kollegen los. Das dauert natürlich immer ein paar Momente. Die waren um 18 Uhr zu Hause, die mussten erst wieder reinkommen, mussten den Probenkoffer, der ist gepackt, aber der muss eben ins Auto und man guckt nochmal nach Schutzkleidung, die man noch vielleicht zusätzlich mitnehmen will. Und dann sind die losgefahren. Und in dieser Zeit zwischen 18 Uhr und 18.50 Uhr bin ich auf der einen Seite ins Amt gefahren und habe auf der anderen Seite sowohl mit meiner Dezernentin telefoniert, die wiederum den Landrat informiert hat. Ich habe mit der Gesellschaft für Seuchenvorsorge das erste Gespräch geführt, damit die sich auf die mögliche Räumung des Bestandes vorbereiten können. Wir haben schon erste vorsichtige Tierzahlen ausgetauscht, damit man auch in der Menge weiß, was kommt auf einen zu. Ich habe mit der Tierkörperbeseitigungsanstalt ein Telefonat geführt, damit auch die weiß, die müssen jetzt eventuell wieder einen Betrieb räumen. Ich habe mit einigen meiner Kolleginnen und Kollegen hier im Amt telefoniert, die dann von zu Hause im Homeoffice sich schon mal ihre Geräte hochgefahren haben und haben schon mal angefangen zu arbeiten. Und ich hatte irgendwann 17:45, also nach ungefähr einer Viertelstunde. Und nach ungefähr einer weiteren halben Stunde hatte ich die ersten Tierzahlen geliefert. Das heißt, da wusste ich, wenn der Fall sich bestätigt, habe ich im 3-Kilometer-Bereich voraussichtlich so viele Betriebe, im 10-Kilometer-Bereich. So viele, und in diesem Fall war es ja nun mal ein Hotspot, das haben wir ja alle, denke ich mal, verfolgt. Und wenn Sie dann wissen, dass Sie weit über 300 Betriebe haben und insgesamt von 2,3 Millionen Tieren ausgehen, dann fangen Sie an, durchzurechnen, wie viele Kapazitäten Sie in der Entsorgung brauchen, wenn es richtig böse kommt. Ja, und wir hatten dann ein paar Stunden später, waren die Kollegen aus dem Betrieb wieder hier. Die haben dann die Proben mitgebracht, die haben auch bestätigt, das, was wir von den praktizierenden Kollegen und von dem Landwirt schon wussten, dass da Klinik im Stall ist, haben wir die Proben verpackt. Die müssen ja auch nach einer bestimmten Methode, man will ja keine Seuche mit der Probe verteilen, also muss das vernünftig verpackt werden. Meine Dezernentin hat einen jungen Fahrer der Kreisstraßenmeisterei bekommen und der hat sich bereit erklärt, am nächsten Morgen um 5 Uhr hier schon am Veterinäramt aufzufahren und hat die Proben dann nach Oldenburg ins Labor gebracht, hat mir um 6:50 gemeldet, das Labor hat die Proben und um 7 haben die angefangen, offiziell die Proben anzusuchen und mittags haben wir irgendwann die Bestätigung bekommen. Das ist so der normale Ablauf. Alle Leute, die ich in der Krise brauche, sind dann zwischendurch hier zum Briefing mal zusammengekommen. Wir haben die aktuelle Lage ausgetauscht. Wir haben uns gegenseitig natürlich auch noch mal Fragen gestellt, damit wir nicht irgendetwas Wichtiges vergessen. Man kann etwas 100-mal machen und beim 101. Mal wird irgendetwas Wichtiges vergessen. Deswegen arbeiten wir immer im Team und jeder hat die Pflicht, jede Frage zu stellen, die ihm gerade durch den Sinn kommt. Wenn wir die Antwort nicht kennen, müssen wir daran arbeiten.
Ist vor allen Dingen das Zeitfenster, in dem das Ganze stattfindet, ist jetzt sehr kurzes. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, abends nach 18 Uhr, da sind ja auch alle Mitarbeiter dann irgendwo schon im Feierabend. Die müssen natürlich dann erreicht werden und bis das Ganze dann Fahrt aufnimmt. Aber ist ja, so wie Sie gerade beschrieben haben, ein sehr kurzes Zeitfenster. Also innerhalb von 15 Minuten hatten Sie alle erreicht. Deutet sich sowas irgendwie an? Oder das, also ich stelle mir vor, das kommt da irgendwie aus völlig heiterem Himmel, so eine Nachricht, so ein Verdachtsfall. Und sind denn auch die Mitarbeiter dazu, ich sag mal, angehalten, dann auch wirklich ihre Handys abends noch offen zu haben, damit man die dann auch erreichen kann?
Also ich glaube, wenn man in einem Veterinäramt arbeitet, hat man eine gewisse Beziehung zu seinem Amt und zu seiner Arbeit und so ganz um diese Uhrzeit zumindest haben die alle noch ihre Telefone ein bisschen im Blick. Ich will aber auch gerne sagen, diese Viertelstunde war auch schon eine Meisterleistung. Wenn ich dazu jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht hätte, wäre ja auch nichts angebrannt, weil meine Kollegen wären dann ein paar Minuten später irgendwann in den Betrieb gefahren und vielleicht eine halbe Stunde später anschließend hier gewesen. Und die Proben haben wir ganz bewusst nicht abends noch nach Oldenburg gebracht, weil das macht wenig Sinn, um wegen eines Ergebnisses von 3, 4, 5 Stunden eher Leute im Labor, die vielleicht danach in den nächsten Wochen noch viele Laboruntersuchungen kriegen und auch vor dem Hintergrund ja, dass dieselben Labormitarbeiter ja auch noch mit dem Damoklesschwert MKS leben. Die leben immer mit Seuchen und denen die Nacht noch zu gönnen, das haben wir risikobewehrt entschieden, das ist vernünftig. Insofern hätten wir etwas langsamer am Anfang sein können, aber es ist so, Sie haben eine Liste an Telefonaten, die Sie führen und wenn Sie die dann abarbeiten und jedes Mal geht gleich jemand dran, dann geht es mal ganz schnell.
Ja, Florian, das ist natürlich für unsere Kunden natürlich immer eine absolute Hiobsbotschaft, wenn sowas dann wirklich mal auf dem Betrieb passiert. Ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen bei uns, also da geht dann auch ein Ruck durch die Firma morgens und durch die entsprechenden Abteilungen und auch bei den Beratern ist dann natürlich erstmal, da rücken andere Themen in den Hintergrund und dann ist natürlich erstmal dieses ein Thema.
Ja, definitiv, Dennis. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund mit oder der Hauptgrund dafür, warum wir Sie, Herr Dr. Kram, auch gefragt haben, ob Sie uns heute als Gast in unserem Podcast auch zur Verfügung stehen wollen und können. Weil in den letzten Wochen ja ganz viele verschiedene Themen auch durch die Presse oder auch durch die deutsche Landwirtschaft gewandert sind. MKS, Maul- und Klauenseuche, seit Ende der 80er erstmals wieder aufgetreten. AI, also Geflügelpest, ist anscheinend ständig hier. Und ASP, Sie hatten es eben auch schon angesprochen, ASP haben wir dann auch, nachdem wir 2018 uns das erste Mal hier auch getroffen haben, und den Fall einmal durchdekliniert haben, wie wir als Unternehmen auch darauf reagieren und wie Sie auch darauf reagieren, haben wir jetzt in kurzer Zeit ja auch wirklich alles einmal leider sehen müssen. Und mich würde auch interessieren, wie schätzen Sie die Lage ein? Hat sich das Seuchengeschehen verändert oder sind die Risikofaktoren höher geworden? Wie schätzen Sie das ein, dass wir gerade in den letzten Jahren auch eine vermeintliche Anhäufung der verschiedenen Seuchen auch bei uns vorfinden hier?
Das ist eine schöne Frage, weil sie so komplex ist, dass wir mit Sicherheit noch einige Folgen mehr in Ihrem Podcast dafür nutzen können. Ich will es mal versuchen mit einer etwas kürzeren Antwort. Wir haben unterschiedliche Seuchenszenarien immer vor der Tür. Und die Maul- und Klauenseuche, um das Beispiel mal zu haben, die ist tatsächlich seit 88 in Deutschland nicht mehr aufgetreten. Sie war aber um uns herum durchaus präsent. Und diejenigen, die mich seit 21 Jahren in dieser Funktion kennen und in der einen oder anderen Sitzung oder im Ausschuss oder so sitzen, wissen, dass ich jedes Mal immer sage, die Seuche kann in der nächsten Stunde hier sein. Das habe ich auch zu Maul- und Klauenseuche gesagt, die Jahre über. Natürlich, wenn die dann nicht da ist, dann sagt man sich, er sagt das immer so, ja. Aber wenn Sie wissen, dass beispielsweise die Maul- und Klauenseuche noch in großen Teilen der Türkei, des Nahen Ostens vorhanden ist, in fast ganz Afrika vorhanden ist, und wir die Reiserouten und die Reisebewegungen kennen und wissen, was die Leute alles aus diesen Ländern ohne schlechtes Gewissen und ohne Böswilligkeit mitbringen, was aber Anheftungen haben kann und Inhalt, also Träger der MKS-Viren sein kann, ja, dann weiß man, dass die Gefahr eigentlich ständig um uns herum ist. Und wir wissen ja mittlerweile, dass gerade die großen Flughäfen, die wir haben, auch durchaus für alle möglichen Krankheiten, auch nicht Tierseuchen, sondern auch bei Menschen, ja durchaus die Eintrittspforten sind, Krankheiten schneller um die Welt zu bringen. Wir haben im Reiseverkehr, das machen ja, wird an den Flughäfen häufig mal gemacht, so stichprobenhaft werden Reiserückkehrer ja auch dann durchsucht oder man bittet sie, mal den Koffer zu öffnen. Und was dort so gefunden wird, ist erheblich. Auch gerade Lebensmittel, wenn Menschen so aus ihrer Heimat zurückkehren, wo so noch Onkel, Tante, Großeltern besuchen, ihren Hauptlebensmittelpunkt bei uns mittlerweile haben. Aber man besucht ja seine Familie und geht in seine Heimat. Ich bin aus Friese, ich weiß, wie das ist, wenn man in der Diaspora lebt. Also insofern geht man dahin und dann bringt man natürlich auch immer irgendwas mit. Und wenn dort irgendein Glas mit Lebensmitteln mitgegeben wird oder irgendeine Wurst, dann packt man die besonders gut ein, weil die ist besonders wertvoll, die stammt aus der Heimat. Die will man sich auch ungern an der Grenze wegnehmen lassen, nur weil da so eine Regel ist. Ne? Das ist so, der Mensch ist so, wir sind alle nicht frei davon, dass wir auch mal irgendeine kleine Grenze übertreten. Aber dann heißt das, wenn ich durch so eine Stichprobe weiß, wie viele 100 Kilo man an dem Tag aus dem Verkehr gezogen hat, dann weiß ich, an all den anderen Tagen, wo nicht gesucht wird, sind diese Waren ins Land gekommen. Und dann hat man natürlich ein erhöhtes Seuchenrisiko. Und die Frage ist ja immer nur, kommt das Virus zum Tier? Wenn ich jetzt ein Großstadtmensch bin und bringe mir irgendwas aus meiner Heimat mit, da können noch so viele MKS-Viren drin sein, mir machen die ja nichts, und ich esse das alles auf. Und das Glas, was ich da vielleicht noch mitgebracht habe, kommt in die Geschirrspülmaschine. Dann entsteht kein Virusfall. Aber wenn ich natürlich mit dem Glas Wurst mein Brötchen beschmiere und mache mein Picknick auf dem Lande und meine Kinder laufen vielleicht völlig begeistert mit dem Brötchen auch rum und ein Kind stolpert und das liegt im Sand. Und dann sagt Vater, ach nee, das muss nicht mehr essen und schmeißt das mal eben über den Rücken, weil man sich ja um das Kind kümmert. Wenn auf der anderen Seite von dem Rücken eine Weide ist, wo vielleicht irgendwelche Tiere sind, die empfänglich sind, dann kriegt das Wurstbrötchen plötzlich eine besondere Bedeutung. Mhm. Das sind Möglichkeiten, wie Viren dann auch ins Land getragen werden
können. Ja, nicht umsonst findet man ja überall auch an den Raststätten oder an den Parkplätzen bei Bundesstraßen oder Autobahnen auch die Hinweise, dass man gerade Lebensmittelabfälle auch in die Container werfen soll, die dafür extra vorgesehen sind. Also da an der Stelle sind ja auch in Anführungsstrichen normale Bürger auch zu Biosicherheitsmaßnahmen auch angehalten. Und auf der anderen Seite, Sie haben es eben schon geschildert, so ein Seuchenzug veranlasst ja nicht nur bei Ihnen hier im Amt eine Riesenwelle von Arbeit, sondern ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, wo Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe, aber auch die gesamte Branche ja wirtschaftlich auch kräftig drunter leiden. Gibt es auch, ja, oder was ist aus Ihrer Sicht der beste Weg, einmal im Hinblick auch auf die Seuchen wirtschaftliche Schäden zu vermeiden? Wie kann sowas am besten geschehen? Wir waren eben bei den Privatpersonen, haben Sie es schon gesagt, dass man halt nicht aus jedem Teil der Welt irgendwelche Wurstwaren oder andere anderweitige Lebensmittel unbedacht mitbringen sollte, aber vielleicht auch hier regional für unsere Landwirte oder auch für die Zuhörenden, die dem Thema nahe sind, wie kann man sich am besten schützen oder wie kann man sowas am besten auch vorbeugen?
Das Ganze fällt eigentlich unter den Oberbegriff Biosicherheit. Und damit ist ja schlicht und ergreifend gemeint, Gefahren, biologische Gefahren, in diesem Fall Erreger, von den Höfen und von den Tieren fernzuhalten. Das ist erstmal das, was gemacht werden muss. Und natürlich haben wir immer, wenn wir so eine Seuchenlage jetzt haben, ein besonderes Augenmerk darauf. Und wenn das dann wieder abgeklungen ist, dann ist leider auch dort die Gefahr, dass das Bewusstsein zur solchen Vermeidung auch nach und nach wieder abnimmt. Jeder Betrieb, der Tiere hält, muss sich darüber im Klaren sein, dass jeder Besucher und jedes Gerät, was auf seinem Hof kommt und jedes Material anderer Art, auch Futtermittel, theoretisch eine Krankheit bringen können. Und da heißt es einfach, Sicherheit aufzubringen. Und die Sicherheit muss sein, kontrollierte Zugänge und kontrollierte Wege zu haben. Und das heißt, wir sehen das, wir haben in einigen Branchen, wenn ich jetzt mal das Geflügel ansehe oder auch Schweine ansehe, dann haben wir dort schon seit vielen, vielen Jahren sehr hohe Biosicherheitsstandards bei den meisten Betrieben. Ein paar werden wir immer nicht erreichen, aber sehr viele Betriebe sind über die letzten 10, 20 Jahre im Sinne Biosicherheit so viel besser geworden, als das früher war. Es gibt Hygieneschleusen, wer in den Betrieb reingeht, in einigen Bereichen. Wir haben einen sehr guten, großen Schweinebetrieb, da kommen auch wir nur rein, wenn wir erstens 48 Stunden in keinem anderen Schweinebetrieb waren. Und da halten wir uns als Behördenvertreter auch sehr gerne dran, weil wir wollen diesen Betrieb in seinem Bestreben nach Biosicherheit auch unterstützen. Das Zweite ist, wir duschen rein. Das heißt, wir tragen anschließend auch nur Klamotten, die in dem Betrieb waren. Und wir duschen auch wieder raus. Und wir nehmen noch nicht mal ein Handy mit in den Betrieb. Denn wenn wir dort ein Foto oder irgendwas brauchen, dann macht der Betriebsinhaber uns das Foto mit dem Handy, was immer im Stall bleibt, und schickt uns das per Mail. Das ist einfach ein fairer Umgang miteinander. Wenn der Landwirt für sich und für alle anderen immer diesen Standard halten will, dann gehen wir als Behördenvertreter damit sehr wohlwollend um und halten uns auch an seine Regeln. Aber das ist schon, ich sag mal, ganz oben im Limit. Wir haben aber viele Betriebe, da haben wir zumindest die Situation, eine Hygieneschleuse, es wird sich umgezogen, man hat entsprechende Klamotten, die eben dort im Stall immer vorhanden sind, auch wenn das dann vielleicht ohne Einduschen passiert. Wir sind natürlich, wenn wir kommen auf den Hof, nicht in einem anderen Betrieb gewesen. Dann haben wir auf jeden Fall uns da nochmal vergewissert. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn jetzt jemand ein Schlachtgeflügelbestand hat und da ist ein Stall, der wird jetzt heute Abend geleert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt eine Stunde, zwei, drei vorher noch eine Krankheit reinbringen kann, die überhaupt noch festgestellt wird, die überhaupt noch anläuft, nicht mehr gegeben. Das heißt, da kann man in dem Moment etwas einfacher mit umgehen. Anders sieht das aus, wenn das ein Hühnerbestand ist, der sogenanntes Vorfangen hat. Das heißt, eine Vorausstallung, um Tiere aus dem Bestand zu nehmen, die anderen wieder mehr Platz haben, da muss ich natürlich sehr hohe Biosicherheitsmaßnahmen einhalten. Oder wenn ich Elterntierherden habe, wo letztendlich ein Kontakt nach außen, draußen kaum gegeben ist, da sind die Tiere älter, die bleiben länger im Bestand, das sind wertvolle Tierbestände, da muss ein hoher Biosicherheitsstandard gelten. Und da sind, und das hat sich auch, finde ich, zum Positiven über die Jahre entwickelt, da sind alle Marktbeteiligten, die irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben. Das sind natürlich die Landwirte, das sind aber auch die Futtermittelfirmen, das sind andere Lieferanten, bis hin zum Maschineninstallateur, sage ich jetzt mal. Die wissen alle, was da dran hängt, wenn sie da irgendeine Seuche in Betrieb schleppen. Und da ist die halbe Stunde mal über Biosicherheit nachzudenken und saubere Klamotten anzuziehen und nicht von einem Landwirt zum nächsten zu gehen, selbst wenn es der Elektriker ist, der hat mit den Klamotten, wo er bei Bauer Jan war, nichts bei Bauer Bernd verloren, ohne dass die vorher gewaschen sind. Und das sind so Sachen, auf dem Lande wissen wir das. Das wehrt sich nicht jeder, aber die guten Landwirte achten drauf, auch was zum Beispiel mit den Handwerkern los ist.
Ja, also Biosicherheit ist ja das Mittel der Wahl, sorgt dafür, dass man seinen eigenen Betrieb schützt vor wirtschaftlichen Einschlägen natürlich. Aber jetzt in dem Fall, es gibt natürlich auch die verschiedenen Zonen und Sie haben das eben im Vorgespräch und gerade eben auch nochmal betont in dem Umkreis, wie viele Tiere hier auch sind und welches wirtschaftliche Potenzial auch dort ist, was dann vernichtet werden könnte. Jetzt ist es oft so, dass viele Betriebe, die das auch professionell angehen, einmal über die Tierseuchenkasse ihren Tierbestand natürlich abgesichert haben und auch oft eine Ertragsschadensausfallversicherung haben, sodass der Bestand oder der fehlende Bestand, die Abwesenheit auch mit den jeweiligen Verlusten abgesichert ist. Aber jetzt kommt ja noch eine Komponente hinzu und das ist die emotionale Komponente auf den Betrieben. Wie sehen Sie das oder was sind da Ihre Erfahrungen? Weil ich kann mir persönlich vorstellen, wenn ich jetzt einen Betrieb hätte und bekomme den Hinweis, ich bin jetzt AI-positiv getestet, die Keulung des Bestandes ist in den nächsten 48 Stunden anberaumt. Wie gehen die Betriebe damit um? Was sind da so Ihre Erfahrungen?
Also erstmal ist das immer ein Schock. Denn kein Mensch möchte damit konfrontiert werden, dass er jetzt plötzlich von jetzt auf gleich eine solche Herausforderung zu meistern hat. Wir versuchen das immer auch dahingehend mit zu begleiten, dass wir in der Hinterhand durchaus auf Personen zurückgreifen könnten. Das geht dann über den Katastrophenschutzstab, dort gibt es Seelsorger etc., die auch extrem geschult sind, Menschen, die plötzlich ein Trauma haben, schützen bzw. zu begleiten. Die haben wir als in der Hinterhand, wenn das also unserer Einschätzung nach so ist, da könnte was sein. Da sind natürlich auch immer mal die Frage, ne, wie groß ist die Familie, wer kümmert sich da alles um wen. Das ist sehr different und man kann eigentlich nur sagen, man muss das wirklich im Blick haben. Es gibt dann auch noch, das ist meine 20-jährige Erfahrung, natürlich auch noch Unterschiede darin, mit welcher Tierart habe ich das denn zu tun. Wenn ich jetzt Masthähnchenbestand habe, wo ich relativ häufig einen Wechsel habe, so 6-7 Mal im Jahr, dann ist die emotionale Bindung zum einzelnen Masthuhn mit Sicherheit eine andere, als wenn ich einen Milchviehbestand habe, wo ich vielleicht Genetik drin habe, wo ich sagen kann, ja, auch meine Vater und mein Großvater haben von dieser Zuchtlinie schon Tiere im Bestand gehabt. Da habe ich eine ganz andere Ausgangsposition. Das, um da nochmal anzuknüpfen in Bezug auf MKS, ist auch etwas besonders Belastendes. Wenn wir uns vorstellen, wir haben auch in der Grafschaft, aber in ganz Weser-Ems, wir haben viele auch gute Zuchtbetriebe, wir haben Betriebe, die haben über Jahrzehnte, über Generationen hinweg ihre Zucht optimiert. Und wenn diese Landwirte dann plötzlich mit der Situation konfrontiert werden, es könnte morgen sein, wenn es meinem Nachbarn, den ich sozusagen schätze und sehen kann, wenn der die Maul- und Klauenseuche hat und der innerhalb eines Kilometers liegt, werden alle Tiere sofort getötet, weil man versucht, vor die Seuche zu kommen und wie das ja dann die einzige Chance ist, die man hat. Dann müssen wir damit umgehen, dass wir einen Bestand töten, der sich dann im Nachhinein auch noch als negativ erweisen könnte. Das heißt, im Nachhinein kriegt der Landwirt die Nachricht, ich sage das mal verkürzt, rechtlich ist das natürlich anders, aber es wäre ja nicht nötig gewesen, die hatten ja noch nichts. Mhm. Das heißt, das ist eine besondere Sache, die auch für die Behördenmitarbeiter eine besondere ist. Aber um eine Chance zu haben, so eine Seuche wie die Maul- und Klauenseuche überhaupt in Weser-Ems in den Griff zu kriegen, ist nur Schnelligkeit und konsequentes Durchgreifen die einzige Chance, die wir haben. Wir haben diverse Übungen über die Jahrzehnte immer mal wieder gemacht, vor allen Dingen 2001 nach den Erfahrungen, die in Großbritannien waren und die dann ja auch in den Niederlanden gemacht worden ist, wissen wir. Wir haben in der viehdichten Region bei Maul- und Klauenseuche, bei einem Erreger, der leicht zu übertragen ist, der sogar über Wind übertragen werden kann, haben wir so viele Tiere, die als empfängliche Tierarten gelten. Wir haben einige Tierarten, denen werden wir die Krankheit kaum ansehen, wie Schafe, Ziegen vor allen Dingen. Dann können die Seuche super verschleppt werden, dadurch, dass zum Beispiel, das war in Holland dann der Fall, es war eigentlich ein Geschehen in Südholland und plötzlich tauchte ein Fall in Groningen auf und dahinter steckte jemand, der seine Hobbyziege in Sicherheit bringen wollte für irgendwelche Keulungsmaßnahmen. Nur die hatte es schon, es konnte nur keiner sehen, aber dann hatten die plötzlich einen Ausbruchsfall oben bei Groningen. Das heißt, das ist so komplex. Wenn wir wollen, dass wir eine Chance haben, die MKS zu bekämpfen, müssen alle zusammenarbeiten. Da müssen die Landwirte auf ihren Höfen die Biosicherheitsmaßnahmen so hochfahren, wie es irgendwie geht. Und dann komme ich nochmal als Appell auch an jeden Bürger und auch an jeden Bürger, der vielleicht gerne Fotos macht und sich irgendwo mit den Fotos aus einem Besuch beim landwirtschaftlichen Betrieb oder ähnliches dann auch auf seiner eigenen Instagram und sonst wie Seite zeigt, ich kann ja mich ablichten lassen, wo ich will, aber doch nicht ohne Schutzkleidung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in einer solchen Lage. Das muss jeder beherzigen, egal wer er ist. Und dieses, da hinten ist ein kuscheliges Kalb und ach ja, ich renne da mal eben schnell hin und mach mal eben ein Foto. Derjenige weiß nicht, ob er nicht doch irgendwo an einer Stelle mal solchen Erreger an den Füßen hat. Und das ist etwas, was nicht geht. Und da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich manchmal erstaunt, was man denn so für Fotos gezeigt kriegt.
Ja, sicherlich ja, nochmal ein Appell an alle, ja, um auch die Tierbestände zu schützen und auch nicht Verbreiter einer Seuche zu sein. Spätestens seit Corona, glaube ich, sind alle Leute darauf gepolt und wissen, wie schnell sich Seuchen auch verbreiten können, Bakterien oder beziehungsweise Viren sich verbreiten können. Riesiges Thema. Jetzt gibt es auch noch bei vielen Verbrauchern die Angst, Mensch, das Virus könnte ja auch auf mich überschwappen. Es gibt MuFlu in den USA, gibt es also die Übertragung von Geflügelpest ja, rüber zu den Kühen, rüber zu den Mitarbeitern. Können Sie da eine objektive Einschätzung vielleicht uns kurz geben?
Also ich verfolge dieses Thema auch fachlich interessiert und lese auch gerne die eine oder andere Veröffentlichung, die von den Fachkollegen, auch vom FLI dann gemacht werden. Da kann man ja jeder Friedrich-Löffler-Institut, haben wir wirklich tolle fachliche Kollegen, die bewerten das auch wissenschaftlich. Und was ich heute mit gutem Gewissen sagen kann, ist, wir haben hier kein Problem. Also, ich bin begeisterter Milchtrinker, begeisterter Käseesser, Butter auch. Also das sind alles Dinge, ich habe da kein Risiko. Und wir gehen auch in die Bestände und auch da machen wir uns keine Sorgen. Warum? Weil die Fälle, die in den USA jetzt sind, sind schon ein etwas spezieller. Denn da ist es tatsächlich zum ersten Mal gelungen oder nachzuweisen, dass AI-Virus in einer Kuh, in Milch nachgewiesen worden ist. Mittlerweile wissen wir aber, das ist nicht irgendwie über Futter oder so in die Kühe gekommen oder über Wind angetragen worden, sondern es ist über das Euter in die Kuh gekommen. Das heißt, dadurch, dass man entsprechende Viren hatte, die man über das Geschäft des Melkens ins Euter gebracht hat, fanden die Viren im Euter tatsächlich plötzlich eine Lebensumgebung, in der die wachsen konnten. Und das war das. Die meisten Fälle, die dann bei den Menschen auftraten, sind wiederum Menschen, die mit Kühen und Melken zu tun haben. Wenn Sie jetzt alleine mal gucken, wie viele Menschen in der Grafschaft oder im Emsland oder überhaupt in Deutschland mit dem tatsächlichen Geschäft des Melkens zu tun haben, dann ist das schon mal gering. Und wenn Sie wissen, dass dieses Virus auf jeden Fall gegen Hitze instabil oder mit Hitze instabil wird, dann wissen wir, dass das, was wir üblicherweise haben, nämlich die Pasteurisierung der Milch, zu 100% dafür sorgt, dass die Milch, die im Regal steht oder die ich mir sonst irgendwo in der Kantine hole, mit Sicherheit kein solchen Risiko darstellt.
Ja, also vielen Dank für die Einschätzung und auch zur Beruhigung und objektiven Einordnung, weil da wird natürlich auch sehr viel Angst geschürt, um vielleicht eine Headline zu, ja, herzustellen. Aber da muss man objektiv und auch fachlich bei den Themen bleiben. Ja, also von meiner Seite wären das meine Fragen an Herrn Dr. Kramer. Ich gucke gerade noch mal rüber. Dennis, hättest du vielleicht noch eine Frage an Herrn Dr. Kramer?
Ich glaube, Fragen nicht, aber was ich jetzt so mitnehme aus dem Gespräch ist, ich kann mich noch an Situationen erinnern in meiner Kindheit, wo mein Vater mit mir zu einem befreundeten Landwirt gefahren ist und wir durften mal so Milch mit der Tasse aus der Kanne trinken. Wenn ich damals gewusst, also das konnte ich damals noch nicht wissen, aber das war ja dann auch letztendlich gar nicht so unbedenklich im Nachhinein. Ne? Man wusste jetzt auch nicht, also die wussten ja auch nicht, wo wir uns vorher rumgetrieben, wir hätten ja auch aus dem Tierpark kommen können oder so. Und dann, die Milch schmeckt natürlich super, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Signal für alle, vielleicht auch, die nicht unmittelbar mit Landwirtschaft zu tun haben, vielleicht auch nochmal zu gucken, kann ich da tatsächlich auf das Foto mit der Kuh verzichten oder wie auch immer, um da jetzt nicht wirklich irgendwelche Risiken zu schüren. Also das Risiko ist vielleicht geringer, aber es ist immer ein Risiko und ich glaube, das sollten wir vielleicht auch nochmal allen mit auf den Weg geben. Und ja, das Thema Biosicherheit haben Sie beide ja ausführlich diskutiert. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, das Ganze nochmal zu sensibilisieren und zu sagen, Mensch Leute, passt darauf auf, weil wenn so ein Fall auftritt, dann ist das für alle Beteiligten nicht schön, definitiv nicht.
Es gibt, wenn ich das sagen darf, im Leben kein Nullrisiko. Selbst wenn ich morgens aufstehe, besteht schon das Risiko, dass ich auf dem Weg bis ins Badezimmer schon verunfalle. Also es gibt immer ein Restrisiko. Wer im Bett liegen bleibt, stirbt auch. Das ist absolute Sicherheit. Da brauchen wir gar nicht lange drüber nachzudenken. Aber es gibt die sogenannten vermeidbaren Risiken. Und das ist etwas, wo Sie gerade vollkommen zu Recht darauf hingewiesen haben. Ich muss nicht jedes Foto machen, ich muss nicht jeden Kontakt herstellen und ich sollte nicht jeden Stall, nur weil er vielleicht offen steht im Sommer, als Vizenfahrer in der Grafschaft aufsuchen und sagen, ich renne da mal eben einmal durch, mal gucken, wie es in dem Stall aussieht. Das sind einfach so Dinge, die gehören sich nicht. Und ich renne ja auch nicht bei jemandem mit der Kuh durchs Wohnzimmer. Ne? Das macht man nicht.
Das ist vielleicht ein super Schlusswort. Und mir ist es auch noch ganz wichtig, zum Ende auch zu sagen, Herr Dr. Kramer, ich muss jetzt den Eindruck, den ich gewinnen konnte, heute und auch vor einigen Jahren schon, möchte ich gerne auch den Hörenden mitgeben, zu sagen, man fühlt sich hier sehr wohl, weil man weiß, Sie haben die Lage, auch wenn es mal hektisch wird, glaube ich, sehr schnell im Griff. Und auch als Verbraucher und auch als Landwirte, glaube ich, darf man froh sein, dass Sie die Geschicke hier leiten und auch selbst in Krisensituationen den Überblick behalten und für die Sicherheit hier im Landkreis sorgen. Da an der Stelle auch schon mal ein herzliches Dankeschön.
Schönen Dank.
Ja, und dann von meiner Seite noch ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns hier empfangen haben zu dem Interview. Und dann bedanken wir uns ganz herzlich und hoffen, dass alle Zuhörer eine spannende Sendung damit erlebt haben und verabschieden uns von Ihnen. Und ich darf mal vielleicht sagen, bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Das war meine entfechte Gäste.
Dem regelmäßigen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass wir mit dieser Sendung etwas später sind als sonst. Das liegt zum einen daran, dass wir mit unserer Anfrage an Dr. Kramer etwas später herangetreten sind, aber zum anderen auch daran, dass Herr Dr. Kramer natürlich aufgrund der aktuellen Situation einen recht vollen Terminkalender hat. Deswegen nochmal ein umso herzlicherer Dank, dass er uns nach Feierabend empfangen hat, um mit uns diese Sendung aufzunehmen. Kommen wir auch zur nächsten Rubrik. In der letzten Folge haben wir darauf verzichtet, da es keine besonders nennenswerten Neuerungen gab, aber in dieser Sendung müssen wir nicht auf ihn verzichten und freuen uns auf Aktuelles aus dem Markt.
Neues vom Feldmann.
Zusammen wieder mal ein paar Worte zum Markt. Der Getreidemarkt hat sich in den letzten Wochen relativ volatil gezeigt. Er hat in einer Range von 225 bis 240 an einem Tief gehandelt. Die physischen Preise sind fast 1:1 mitgegangen, allerdings nur fast, denn die Prämie ist leicht fester gelaufen. Wesentlich beeinflusst wurde und wird auch weiterhin der Weizen vom Mais. Dieser hat in letzter Zeit eine doch sehr starke Nachfrage zu verzeichnen, gerade der US-Mais. Hinzu kommt, dass es in Argentinien nicht gerade optimal aussieht, also von den Witterungsbedingungen her. Ob die Ernte deutlich schlechter ausfällt, muss man allerdings abwarten. Dann hat der derzeitige US-Präsident noch für Unruhe gesorgt. Erst wurden Zölle ja nur angekündigt, dann tatsächlich umgesetzt und dann wieder ausgesetzt. Gerade die Zölle gegen Mexiko haben einen erheblichen Einfluss auf die Getreidepreise. Sie sind der größte Maisabnehmer der USA. Bei Gegenzöllen Mexikos würde dies die Maispreise und damit wahrscheinlich auch die Weizenpreise ja doch erheblich fallen lassen. Bei den Ölsaaten zeigte sich der Markt auch volatil. Dies hing und hängt auch weiterhin mit den Wetterbedingungen in Argentinien zusammen. Argentinien ist ja bekanntermaßen Hauptexporteur von Sojaschrot. Hier war es zeitweise zu trocken und zu heiß, sodass sich die Bonotierungen verschlechtert haben und letztlich die Ernteschätzung von 1 über 50 Millionen Tonnen auf nun unter 50 Millionen Tonnen eingependelt haben. Nun ist wieder Regen in der Vorhersage. Ja, muss man abwarten, wie er kommt und wie viel. Stand jetzt ist von einer durchschnittlichen Ernte auszugehen. Neben dem Wetter spielten die Zölle der USA auch hier eine große Rolle. Trump hat 10% Zölle auf chinesische Produkte erhoben. Allerdings gelten diese 10% auf bereits bestehende Zölle. Also on top. Das sollte auf keinen Fall verwechselt werden. Es sind keine pauschalen Importzölle. Ja, China hat nicht lange gefackelt und auch entsprechend Zölle erhoben. Allerdings nicht, wie vom Markt befürchtet, auf Sojabohnen. Und ja, dies ist als positiv zu werten und kann auch so interpretiert werden, dass beide Seiten auf eine diplomatische Lösung hinarbeiten. Ausschließen kann man in der aktuellen Situation einen Handelskrieg aber auch nicht. Das war schon wieder. Bis zum nächsten Mal.
Das war Neues vom Feldmann.
Kommen wir somit zur letzten Kategorie für diese Sendung.
Meine Emsfechte aktuell.
Auch in diesem Monat haben wir wieder einige Veranstaltungen geplant, zu denen wir euch gerne einladen möchten. Zum einen haben wir da die Fachveranstaltung Schwein, Thema KI im Schweinestall, am 13. Februar in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Alten Gasthaus Kamp am Schullendamm 64 in Meppen. Diese Veranstaltung findet als Hybridveranstaltung statt. Zum einen seid ihr herzlich eingeladen, im Alten Gasthaus Kamp direkt vor Ort zu sein. Für alle die, denen das nicht möglich ist, aber trotzdem interessiert sind, bieten wir euch die Möglichkeit, das Ganze online über PC oder Tablet zu verfolgen. Als Webinar. Die Anmeldemöglichkeiten dazu findet ihr bei uns auf der Homepage oder hier unter der Sendung in den Shownotes. Dann präsentiert euch unser Kollege Hermann Kathorn die aktuellen Studienreisen für die Jahre 2025, 26 und 27. Die Präsentation findet vor Ort statt und zwar am 26. Februar um 19.30 Uhr im Schulungsraum an der Söglerstraße in Kleinbersen und am 27.02. im Schulungsraum Kappenberghof 1 in Uelsen, an unserem Standort in Uelsen. Auch hierzu könnt ihr euch gerne anmelden. Die Links findet ihr wie auch zuvor bei uns auf der Homepage oder hier in den Shownotes.
Das war Meine Emsfechte aktuell.
Zum Ende dieser Sendung möchte ich mich dann herzlich bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch in Zukunft gewogen. Lasst uns gerne ein Abo da. Die nächste Folge ist geplant für Anfang März, auch hier wieder mit spannenden Gästen. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Meine Emsfechte Podcast.